M&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir uns ja ein Thema ausgesucht, welches im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht, gell? Mhm. Denn wir sprechen über Autoimmunerkrankungen. Mein Name ist Petra Kemmerzell und ich stehe hier meiner lieben Kollegin Antje Schaffranitz am Mikrofon gegenüber, auch diesmal hier in der wunderschönen Atmosphäre der Groove-Werkstatt in Oberursel.
Ja, genau, Petra. Hallo, hallo auch liebe Hörerinnen und Hörer. Und Petra, du hast es ja auch schon gesagt, wir wollen heute über Autoimmunerkrankungen sprechen. Darüber, was passiert, wenn das Immunsystem zum Feind wird, ne? Mhm. Natürlich nur ansatzweise, wir wollen hier keinen medizinischen Vortrag halten. Ne? Wir werfen heute lieber einen qualitativen Blick auf drei Facharztgruppen, die oft mit ähnlichen und manchmal aber auch mit genau denselben Krankheiten zu tun haben, diese aber aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.
Genau, denn das war letztendlich unsere Motivation, dass uns aufgefallen ist, wie unterschiedlich die ticken. Ne? Mhm. Und das ist ja das primäre Feld qualitativer Marktforschung, sich das dann mal genauer anzugucken. Ne? Mhm. Und insofern die von uns auch zuletzt befragten Facharztgruppen eignen sich daher hervorragend für diese Episode.
Ja, das stimmt. Und von daher lass uns da wirklich über die Rheumatologen sprechen, ne? Die Fachärzte für Gelenke. Mhm. Die als zweites die Dermatologen, das sind ja die Hautärzte, und als dritten noch die Gastroenterologen, die sind ja verantwortlich für alles rund um den Magen-Darm-Trakt.
Genau. Und bei mir waren es kürzlich die Rheumatologen, ne, mit zwei Projekten zu den beiden Autoimmunerkrankungen Psoriasis-Arthritis, ne, also das, was passiert, wenn die Schuppenflechte auf die Gelenke schlägt, so kann man es vielleicht etwas verdeutlichen. Dazu zählen dann auch diese Wirbelsäulenbeteiligungen, ne? Die axiale Spondyloarthritis. Früher hat man dazu immer Morbus Bechterew gesagt. Ne? Das waren diese Menschen, die dann auch so gebeugt gingen, maßgeblich Männer betroffen. Aber das ist gar nicht so, dass von dieser Erkrankung nur Männer betroffen sind.
Ah, okay.
So, also das waren so die Themen, wo ich die Ärzte interviewt habe. Und du hast dich mehr mit den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn beschäftigt und dazu eben dann die Darmspezialisten, die Gastroenterologen befragt. Das Spannende dabei ist ja, dass diese drei Facharztgruppen echte berufliche Eigenheiten, so kann man es vielleicht nennen, ja, aufzeigen, die uns ja in den Interviews dann auch tatsächlich immer wieder begegnen, aus denen fast schon so ein Muster entsteht, ne? Und die wir vor allen Dingen auch dann in der Rekrutierungsphase und in der Vorbereitungsphase auch immer mit unseren amerikanischen Teams auch auf Auftraggeber Seite besprechen müssen, damit dann eben auch die Ergebnisse im kulturellen Kontext, ja, wie das so schön heißt, dann auch eingeordnet werden können, wo ja auch die gesundheitspolitischen Aspekte eine Rolle spielen, die dann eben auch verstanden werden müssen, wenn du international forschst.
Unsere aktuelle Zahl.
Es gibt tatsächlich einige interessante Zahlen zum Thema Immunerkrankungen. Wir haben uns jetzt aber mal auf zwei konzentriert, Antje. Ne? Mhm. Die erste Zahl ist die 80. Also rund 80% aller Patientinnen und Patienten mit Autoimmunerkrankungen sind Frauen. Ja, und da stellt sich die Frage, warum ist das so? Jetzt weiß man schon lange, dass das Immunsystem von Frauen und Männern sehr unterschiedlich ist. Haha. Ne? Aber man hatte hier lange die Vermutung, dass ausschließlich die Sexualhormone einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, ne, wie das Immunsystem reagiert. Aber neuere Studien haben gezeigt, dass es grob gesprochen wohl eher die X-Chromosom-Dosis. So, da stolpert man auch erstmal, wieso haben Chromosomen eine Dosis, ja? Das ist die Menge an Genen, die von einem X-Chromosom kodiert worden ist. Und deshalb spricht man hier auch von der Chromosomdosis. Und die ist vermutlich für das erhöhte Risiko für Autoimmunerkrankungen verantwortlich. Mhm. Und deshalb mehr Frauen, weil mehr X-Chromosom bei den Frauen.
Mhm. Ah, Petra, das hast du schön erklärt.
Vortrag beendet.
Ja, genau. Das heißt, wir haben hier ein geschlechtsspezifisches Ungleichgewicht vorliegen, wenn man so will, ne?
Ja.
Dass auch unser Verständnis dann von Symptomen, Krankheitsverläufen und letzten Endes der kompletten medizinischen Versorgung beeinflusst, ne?
Mhm.
Ich meine, da schließen sich natürlich für uns gleich die nächsten 100 Fragen an, ja? Ja, wie gehen die überwiegend männlichen Ärzte ja doch auch in die Facharztrichtung, über die wir heute sprechen, ne, ist es ja auch so, damit um, und vor allen Dingen, wie beeinflusst das dann letzten Endes die Kommunikation tatsächlich im Behandlungszimmer?
Richtig. Und das sehen wir wirklich, ja. Also Frauen innerhalb dieser Facharztgruppen gehen ganz anders nochmal an diese Patienten, an die Themen ran und als die Männer, ja. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Insgesamt sind das ja spannende Fragen. Und insofern dieses geschlechtsspezifische Ungleichgewicht in der medizinischen Behandlung, was ja auch Gender Health Gap bezeichnet wird, ne? Da ist die Forschung für meine Begriffe auch noch ziemlich am Anfang, ja. Das sieht so aus, als würden die gerade jetzt erstmal so langsam alle wach werden, ne? Und da können wir eigentlich irgendwann noch mal eine gesonderte Episode drüber machen, dass wir uns jetzt da nicht so sehr drauf konzentrieren.
Ja, das denke ich auch. Vor allen Dingen, weil du hörst es in den Interviews doch häufiger, dieses Thema, dass es angesprochen
wird.
Ja.
Also, und es kommt auch spontan inzwischen. Ne?
Genau, ja. Aber lass uns zu unserem heutigen Thema noch eine andere interessante Zahlenkombination hier nennen.
Okay.
Denn in den letzten 10 Jahren sind allein im Bereich der Rheumatologie und Gastroenterologie, Petra, über 5 neue Biologika auf den Markt gekommen. Ne? Und ich meine, das ist ja das, was wir in unseren Marktforschungsstudien live miterleben. Ja?
Richtig.
Wie viel da geforscht und entwickelt wird und dass diese neuen Therapieoptionen dann wirklich auch das Leben der Patientinnen und Patienten mit ihrer, ja, hier, was wir besprechen, Autoimmunerkrankung sind chronische Erkrankungen, durchaus auch immer ein Stückchen weiter verbessern. Die Frage ist aber auch, ob und wie diese neue Vielfalt der Therapieoptionen die Arbeit der Fachärzte letzten Endes ja auch verändert. Ne? Sind die eher enthusiastisch oder sind die eher vorsichtig, wenn immer wieder neue Therapieoptionen auf den Markt kommen? Ja? Und auch hier nochmal, was bedeutet das für die Kommunikation nicht nur zwischen Arzt und Patient, sondern eben auch zwischen Arzt und Industrie, also den Pharmaunternehmen, ne, die das herstellen, diese Präparate? Das sind so diese klassischen Fragen der qualitativen Marktforschung, denen wir ja in fast jeder Studie begegnen und die wir eben heute thematisieren und beantworten wollen.
Okay.
Unser aktuelles Methodenrezept.
Ja, und wie machen wir das jetzt? Na, da können wir mal zumindest einen kleinen Einblick geben, wie wir uns diesen 3 eingangs genannten Facharztgruppen in unseren Interviews, in den Online-Boards und in Gruppendiskussionen nähern, wie wir sie wahrnehmen, wie wir sie dann letztendlich in ihren Reaktionen auch analysieren. Denn wenn wir mit den Dermatologen, Rheumatologen und Gastroenterologen sprechen, dann merken wir schnell, es geht wirklich nicht nur um das Fachwissen, sondern es sind tatsächlich Persönlichkeits- und auch Denkstile, ja, im Umgang mit Patienten, aber auch bei den Verordnungsgewohnheiten zu beobachten.
Ja, genau. Und wie du schon eingangs gesagt hattest, ich habe ja in letzter Zeit viele Gastroenterologen interviewt. Und muss dir sagen, hab jetzt mal so folgendes Facharztprofil im Kopf.
Da bin ich gespannt.
Also der Gastroenterologe, du hast ja auch schon viele Interviews gemacht. Ne?
Ja,
der
genau.
ist wirklich überwiegend männlich.
Ja.
Und er ist technisch geprägt und auch technisch fokussiert.
Ja.
Ja, weil er einfach den Großteil seiner Arbeitszeit mit der Durchführung von Endoskopien verbringt. Ja. Das ist eine der wichtigsten diagnostischen und therapeutischen Methoden in diesem Fachgebiet. Ja,
so ist es.
Punkt. Also das ist mal so das Wichtigste. Ja, mit einem Endoskop kann der Gastroenterologe direkt überall rein. Ja, Speiseröhre, Magen, 12-Fingerdarm, Dickdarm, teilweise Dünndarm. Der kann sich alles anschauen und kann dann eine visuelle Beurteilung hier durchführen, ja, wie die Schleimhäute aussehen, ob es Entzündungen gibt, Geschwüre, Blutung, Polypen, ja, oder eben auch Tumoren, ja. Und gleichzeitig kann der Gastroenterologe dann während einer Endoskopie ja dann auch noch eine Gewebeprobe entnehmen, wenn nötig, ne, um dann eben auch direkt im Anschluss zur richtigen Diagnose zu gelangen.
Aber es ist natürlich noch mehr als jetzt diese Leidenschaft, ne, sein Forschungsgebiet auch zu visualisieren und überall reinzugucken. Denn machen wir uns nichts vor, Endoskopien sind natürlich auch eine Hauptverdienstquelle. Ne?
Ja.
Insbesondere für die niedergelassenen Gastroenterologen. Ja, denn so eine Endoskopie hat schon einen relativ hohen Vergütungswert pro Eingriff, ja, der natürlich dann auch noch steigt, wenn die Jungs was finden, ne, und zum Beispiel dann gleich Polypen entfernen, Biopsien entnehmen können oder andere therapeutische Maßnahmen direkt vor Ort durchführen können. Und wie wir alle wissen, lassen sich die Endoskopien standardisiert, schnell und natürlich fast wie am Fließband durchführen, ne? Und erlauben damit eine hohe Fallzahl. Also die erzählen mir teilweise, dass sie 20 Endoskopien pro Tag machen, ja, wo mir schwindelig wird.
Ja.
Ne? Und ich denke, sag mal, wie geht das? Aber anscheinend geht es gut.
Ja, genau, Petra. Und wenn wir dann einmal die Betreuung und Behandlung von Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie den Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa dagegenüberstellen zu dem, was wir gerade gesagt haben, dann ist das eine andere Hausnummer und es wird schnell deutlich, warum wirklich nur 30% ungefähr der niedergelassenen Gastroenterologen in Deutschland diese Patientinnen mit einer CED, so heißt es ja, mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hier sehen, ja, und behandeln. Denn die haben schwere Verläufe, Krankheitsschübe zum Teil, die kommen total regelmäßig in die Praxis, ja, die müssen kontinuierlich betreut werden und eben auch heutzutage irgendwann mit modernen Therapieoptionen behandelt werden.
Richtig. Das heißt, die haben hohen Gesprächsbedarf, die haben hohen Erklärungsbedarf, diese Patientinnen und Patienten. Und ich muss gerade noch mal lachen, weil ein Gastroenterologe hat mir mal gesagt, ich gehöre zu den sprechenden Medizinern.
Ah, ja. Stimmt.
Das fand ich echt klasse, ja. Weil natürlich während der Endoskopie sind die alle abgeschossen, ja. Da hast du nichts zu reden. Aber danach sich dann über all das auseinanderzusetzen und auch über die Lebensziele, über die Lebensqualität und das ganze Umfeld der Patienten zu sprechen, ne, das liegt ja auch nicht jedem. Und gerade diese sehr technisch fokussierten Gastroenterologen, das ist nicht so ihr Ding, ne. Und deshalb ist die Zahl dann auch niedrig und deshalb bezeichnen sie sich dann schmunzelnd auch als sprechende Gastroenterologen. Fand ich echt klasse. Ne? Und ja, du hast es schon gesagt, Erkrankungsverläufe sind unterschiedlich. Es gibt keine Standardtherapie.
Ja, genau.
Du musst dich um Nebenwirkungsmanagement von diesen ganzen Immunsuppressiva kümmern. Oder natürlich auch bei den Biologika oder den sehr modernen Small Molecules brauchst du extra gesondertes Fachwissen. Ne? Und diese Patientinnen und Patienten brauchen eine intensivere Betreuung. Ne? Also kürzen wir es ab. Die Behandlung ist komplex, zeitintensiv und sehr individuell.
Ja, genau. Und ich glaube, ich meine, darüber könnten wir noch einige Minuten sprechen. Aber lass es uns hier wirklich auch nochmal so zusammenfassen, dass eben die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen medizinisch spannend sind. Ja, das hören wir ja auch, wenn wir mal Gastroenterologen sprechen, die doch viel mehr Endoskopien machen, aber einfach organisatorisch und wirtschaftlich herausfordernd sind. Gerade im niedergelassenen Bereich. In den Kliniken ist das durchaus wieder was anderes. Ich meine, für die Behandlung gibt es im kassenärztlichen System nun mal pauschale Honorare, die einfach diesen Betreuungsaufwand, den du gerade besprochen oder angesprochen hattest, einfach nicht gerecht werden.
Richtig, das bezahlt denen keiner.
Genau, genau. Ja. Und deswegen schrecken da einfach auch viele Gastroenterologen in der Praxis davor zurück, diese Patientinnen und Patientinnen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung dauerhaft zu betreuen, trotz dieser hohen medizinischen Relevanz und trotz der hohen Wartezeiten. Ne? Und wenn ich höre, in einem Landkreis, wenn dann nur 5 Gastroenterologen sind, um wie weit Patienten fahren müssen, um eben einen Gastroenterologen zu sehen, das ist schon ordentlich, was sie dann auch an Zeit investieren müssen.
Genau. Ne?
Und da um zu den spezialisierten Schwerpunktpraxen und Ambulanzen dann zu kommen.
Richtig. Und diese Gastroenterologen, die dann zu den 30% zählen und eben sprechende Medizin betreiben zusätzlich zur Endoskopie, das nötige Fingerspitzengefühl haben, ja, mit diesen ja häufig sehr jungen Menschen, die erst am Anfang ihres Berufslebens stehen, ne, die noch nicht genau wissen, wohin ihre persönliche Reise geht, ja, die aber diese ganz typischen Symptome haben wie Blut im Stuhl oder diesen fürchterlichen Stuhldrang, ja, oder massive Schmerzen, ja. Das heißt, das führt tatsächlich dazu, ich habe mit Menschen gesprochen, die das Haus nicht mehr verlassen, ja, die sich komplett sozial isolieren, ne? Also stell dir einfach mal vor, man hat so einen starken Stuhldrang, dass man wirklich innerhalb der nächsten Minute sofort die Toilette gefunden haben muss, ja, damit eben nichts passiert. Und das ist natürlich total unangenehm, sowas auch offen zu besprechen, ja, um dann eben die Therapie zu finden. Also viele Patientinnen und Patienten erzählen das auch nicht. Ja, also noch nicht mal ihren Ärztinnen und Ärzten. Und das ist dann ein Problem, weil sie dann ein wichtiges Merkmal weniger haben, um die geeignete Therapie auszusuchen. Ja. Also es geht um so viel mehr, als nur zu gucken, durch was unterscheidet sich Präparat X von Präparat Y.
Ja, absolut, Petra. Und auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das alles, was wir jetzt hier erzählt haben über diese Facharztgruppe der Gastroenterologen, das ist nicht aus dem Buch, das ist wirklich alles aus unseren Interviews in den verschiedenen Studien, die wir hier durchgeführt haben und eben auch mit Patientinnen und Patienten, ne, wie du gerade angesprochen hast. Genau. Lass uns gerne als nächstes mal über die Rheumatologen sprechen, denn diese Facharztgruppe irgendwie zeigt so ganz andere Facetten, gell?
Stimmt, also die kümmern sich auch um so stark betroffene Menschen mit Autoimmunerkrankungen. Das müssen wir jetzt nicht alles nochmal so aufrollen. Ja? Also diese Leute leiden genauso, ne? Unter Schmerzen, unter Symptomen. Und wir, also eigentlich kann man diese Rheumatologen, die können wir Detektive des Immunsystems nennen. Ja? Die arbeiten total systematisch, ja, und werden ja dann immer mit Gelenken, Muskeln und ganz diffusen Symptomen konfrontiert. Also ich weiß nicht, wie viel unterschiedliche Erkrankungen es in dem sogenannten rheumatischen Formenkreis gibt. Das habe ich nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es sind sogar über 30. Ja, und das führt dazu, dass die Rheumatologen in Mustern denken, ne? Sehr, sehr viel Geduld brauchen. Und man könnte sie so ein bisschen als die, ja, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Langstreckenläufer, ja, am Ende der Diagnostikkette betrachten, ne? Das heißt, die Patienten, die zum Rheumatologen kommen, die haben oft schon ganz viele andere Fachärzte besucht, ne? Und von daher sagen uns viele Rheumatologen, also diesen Satz hören wir tatsächlich öfter, ne? Wir müssen am Ende dieses Puzzle zusammensetzen. Nach uns kommt keiner mehr. Die bleiben dann bei uns, wenn sie endlich den Weg zu uns gefunden haben. Das heißt, das dauert eine ganze Weile. Zum Teil habe ich mit Patientinnen und Patienten sprechen können, wo dieser Weg Jahre gedauert hat. Ja. Das heißt, das führt dann dazu, wenn der Patient dann endlich jemand gefunden hat, der versteht, was er hat, der sich damit auseinandersetzt, der bereit ist, dieses Puzzle zusammenzubauen, dann entsteht natürlich eine völlig andere Arzt-Patienten-Beziehung. Das ist eine echte Vertrauensbeziehung. Und in den Verordnungsgewohnheiten, da, und das spricht dem Ganzen so ein bisschen fast entgegen, ja, weil in dem Verordnungsverhalten zeigen sich die Ärzte gar nicht so empathisch, so detektivisch, so abenteuerlustig, ne? Oder bereit, was auszuprobieren. Nee, da sind die Rheumatologen mit die konservativste Ärztegruppe, die mir je begegnet ist.
Ja, und ich meine, diese konservative Haltung vieler Rheumatologen, die hat ja mehrere Ursachen, ne? Die ist nicht nur durch die Persönlichkeit geprägt, wie du ja gerade eben schon gesagt hast. Das ist einfach dann aber auch die Struktur des Fachgebietes nochmal sehr stark mit, ne, was wir hier sehen.
Genau, die Struktur des Fachgebietes und dass man irgendwo einen festen Rahmen braucht, in den man diese ganzen Unsicherheiten der Detektivarbeit dann einbaut. Denn wir haben ja nicht nur die rheumatoide Arthritis, Lupus, oder das Sjögren-Syndrom. Ja, also jede Menge, das wollen wir jetzt gar nicht so im Weiteren ausführen, was das alles im Einzelnen ist. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass man versteht, dass diese Symptome, diese Erkrankungen sehr komplex sind, unspezifisch sind. Es gibt Überlappungen, das meiste verläuft schubweise, also es ist mal da, es ist mal nicht da, ja. Was Symptome auch immer schwer messbar macht, ja. Patienten sagen, ich habe Gelenkschmerzen. Ja, was ist es denn jetzt für ein Gelenkschmerz? Ja, dann sucht man die objektiven Marker, ne, wie Autoantikörper, CRP-Werte. Ja, die sind dann aber auch nicht immer eindeutig. Ne, das heißt, du kannst einen schweren Schub haben, aber dein CRP-Wert, das ist so ein Marker für Entzündungen im Körper, der kann trotzdem völlig normal sein, ja, aber die Schmerzen sind trotzdem da. Und das führt dann zu einer gewissen Vorsicht im Umgang mit neuen Therapien, ne? Man will keine unnötigen Risiken eingehen, wenn eine Krankheit ohnehin schwer einschätzbar ist.
Ja, genau. Und das ist das, was wir ja in unseren Gesprächen primär erleben, weil wir stellen ja doch häufig neue, moderne Therapien vor und besprechen diese. Ne? Von daher lass uns das ruhig noch ein bisschen konkretisieren, denn viele rheumatologische Medikamente, insbesondere die DMARDs, ne, diese Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs, die wirken langsam, oft erst nach wirklich einigen Wochen, teilweise bis Monaten. Die haben sich aber, und das ist ja das, was für die Rheumatologen zählt, die haben sich langfristig bewährt. Ja, es ist wichtig, dass die Patienten langfristig damit gut auskommen. Und was mit neueren Therapien so langfristig passiert, das weiß man eben noch nicht so genau.
Richtig, Antje. Und hinzu kommt natürlich, dass viele der modernen Therapien natürlich auch sehr tief in das Immunsystem eingreifen, ne? Was ja dann den Einsatz bei multimorbiden oder älteren Patienten auch wieder erschwert, ne? Oder in jedem Fall auch, je nachdem, welche anderen Komorbiditäten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um mal ein Beispiel zu nennen, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Ne? Das heißt, diese konservative Haltung vieler Rheumatologen und Rheumatologinnen ist weniger ideologisch, ne, als vielmehr strukturbedingt. Ne? Die Erkrankungen sind unscharf, die Medikamente potenziell gefährlich, ja, und der Langzeitverlauf ist nie vorhersehbar und damit ist die Verantwortung eine sehr hohe. Ne? Aber natürlich erleben wir hier auch sehr progressive Therapeuten unter den Rheumatologen, besonders natürlich in den forschenden universitären Zentren, die dann sehr, sehr früh neue Therapien anwenden und jeglichen Innovationen auch offen gegenüberstehen, einfach weil man was finden muss. Ja? Aber in der Breite muss man schon sagen, bleibt das Fach traditionell eher vorsichtig, eben aus guten, wenn gleich auch manchmal aus Sicht der Patienten frustrierenden Gründe, ne? Oder auch aus Sicht der Industrie, ne? Die ihre neuesten Präparate nicht so schnell in den Markt kriegen, wie sie sich's vielleicht erhoffen.
Und da muss ich gerade dran denken, nochmal, wenn wir zurück zu den Gastroenterologen gehen, weil das sind ja im Vergleich hier zu den Rheumatologen eher die jungen Patienten, die Gastroenterologen bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sehen. Und wollen den Patienten sehr helfen. Die sind auch super informiert, diese jungen Menschen. Ne? Die gehen auch mit diesen neuen Biologika auch ganz anders um, selbst ne? in ihrem Fachwissen, dass sie auch da mehr auch nicht ausprobieren, aber auch sich einlesen und auch die nicht nur die Risiken sehen, sondern wirklich auch den Nutzen dieser neuen Präparate. Aber wo die Gastroenterologen unheimlich vorsichtig sind, ist das Thema Schwangerschaft. Also es gibt in jedem Fachbereich natürlich so ein Thema, ja, wo die sehr, sehr vorsichtig sind.
Gut, also ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen zeigen können, ne, warum sich Rheumatologen selbst als konservativ und vorsichtig bezeichnen. Es ist also wirklich kein Etikett, ne, das wir ihnen anheften, sondern eine Einstellung, eine Überzeugung, die sie aus dem Fachgebiet kommt. Aber lass uns doch jetzt mal auf die Hautärzte, auf die Dermatologen und Dermatologinnen eingehen, Antje. Da hast du ja die letzte Zeit wieder mehr gemacht als ich.
Ja, die Dermatologen, die arbeiten ja wirklich auch an diesen sichtbaren Manifestationen. Denn ich meine, Hautsymptome sind ja häufig auch ein erster Hinweis, zum Beispiel auf eine Autoimmunerkrankung. Ne? Das heißt, wir erleben diese Facharztgruppe als stark visuelle aber auch routinierte Pragmatiker, ne? Die natürlich durchaus auch ästhetisch geprägt sind. Das ist natürlich auch klar, ne? Denn die medizinische Dermatologie, auch die nimmt ja analog ja zu den Gastroenterologen in vielen niedergelassenen Praxen inzwischen leider einen kleineren Teil der Arbeit ein, ne? Denn die kosmetische Dermatologie scheint in jeder Praxis inzwischen einfach fest etabliert zu sein, weil das nämlich ähnliche Gründe hat wie bei der Gastroenterologie. Ne?
Richtig. Und in meiner Hautarztpraxis, das größte Poster, was da hängt, ja, steht obendrauf in riesigen Lettern, wir machen sie schöner. Aha. Und das hat natürlich wirtschaftliche Gründe, ja, aber auch hier wieder ähnlich wie bei den Rheumatologen strukturelle und patientenbezogene Gründe. Ne? Das heißt, kosmetische Behandlungen wie Botox, Lasertherapien oder diese Faltenunterspritzungen, die muss man natürlich als Igelleistung privat zahlen. Ja, das bringt deutlich mehr Geld ein als viele der medizinischen Leistungen. Also vieles an der Dermatologie ist auch einfach stinkelangweilig. Ja, da hast du ein Pustelchen, okay. Sind das jetzt wieder, mach mal ein Selbstchen drauf und fertig. Ja? Also ist ja auch jetzt nicht gerade so medizinisch total herausfordernd. Das heißt, viele wenden sich diesen ästhetischen, kosmetischen Behandlungsmöglichkeiten, Therapien natürlich auch zu, weil es eine Nachfrage bei den Patientinnen und Patienten gibt, ne? Es aber auch deutlich mehr Spaß macht. Und diese kosmetischen Behandlungen sind in der Regel planbar, ja, sie sind wiederholbar. Das heißt, es gibt einen viel geringeren administrativen Aufwand, ja. Du musst keine Kassenabrechnungen machen, du musst keine Arztbriefe schreiben, du hast weniger Dokumentationspflicht, ja. Und das ist natürlich auch alles schneller durchführbar als jetzt eine aufwendige medizinische Diagnostik oder die Therapie von chronischen Hauterkrankungen.
Ja, und wenn ich so auch im Umkreis schaue, also ich glaube, die Nachfrage nach ästhetischen Leistungen, die steigt auch einfach.
Eben.
Ne, ich meine, gerade hier Rhein-Main-Gebiet, städtisches Gebiet mit hoher Kaufkraft sowieso. Ne, und die werden halt auch ganzjährig nachgefragt, diese Leistungen. Ne? Die generieren auch einfach, denke ich, in so einer dermatologischen Praxis einen stabilen Umsatz. Und so haben wir das ja auch gehört von den Dermatologen. Ne, und im Prinzip zwingt auch hier dieses Krankenkassensystem die Ärzte durch diese Limitierungen, ja, sie dazu, nach rentableren Alternativen zu suchen, ja, damit die Praxis einfach läuft.
Ja, genau, genau. So ist das nun mal und ähnlich wie bei den Gastroenterologen sind es dann laut unseren Interviewpartnern dann eben auch nur etwa 30% der Hautärzte in Deutschland, die überhaupt bereit sind, ja, diese komplexen und komplizierten und leidgeplagten Patientinnen und Patienten mit den Hautmanifestationen von Autoimmunerkrankungen überhaupt zu behandeln und mit ihnen zusammen neuere Therapien wie zum Beispiel Biologika verordnen. Also da war ich echt geschockt, dass es nur 30% sind, die zu diesen modernen und höchst wirksamen Therapien greifen.
Ja, in der Tat. Und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen bei den Rheumatologen, denn da gibt es ja jetzt wirklich halt eben auch Überlappungen. Du hattest die Psoriasis, Arthritis angesprochen, ne? Wo ja häufig eben erst die Schuppenflechte, die Hauterkrankung auftritt und dann meistens eben erst nach Jahren, ne, dann letzten Endes die rheumatischen Beschwerden hinzukommen, ne? Und da kann man sich natürlich dann auch einfach fragen, okay, der Patient ist ja schon in dermatologischer Behandlung schon eine ganze Weile und wenn jetzt die rheumatischen Beschwerden dazukommen, dann heißt das doch eigentlich für uns, er braucht jetzt eine interdisziplinäre Behandlung, ne? Und wechselt da zwischen Rheumatologe und Dermatologe hin und her. Wir sagen eigentlich, weil wir in unseren Gesprächen tatsächlich immer wieder hören, dass die Realität in der Praxis, auch hier wieder gesagt, in den Kliniken ist das Interdisziplinäre schon ganz anders ausgebaut.
Ne? Ja.
Natürlich jetzt in der Onkologie am stärksten meines oder unserer Erfahrung nach aus den Gesprächen, aber auch hier in den anderen Fachbereichen. Aber in dem niedergelassenen Bereich wird das noch nicht ausreichend gemacht, denke ich.
Und damit hast du jetzt meine Gedanken zum heutigen Aufreger schon provoziert. Ne? Der dreht sich nämlich eigentlich doch dann genau um dieses Thema.
Aktueller Aufreger.
Ja, was mich aufregt, und das können wir jetzt heute mal wirklich ganz kurz halten, ja, ist, dass jetzt im niedergelassenen Bereich tatsächlich so eine ganz starke Silo-Mentalität in der Versorgung herrscht, ne? Und Das ärgert einfach, wie wenig diese Fachärzte miteinander kommunizieren. Ne? Mhm. Und letztendlich ist das auch bei vielen pharmazeutischen Unternehmen so, dass sich diese Silo-Mentalität fortsetzt und jeder nur sein Ding macht, ne, mit seinem Präparat in seiner Indikation und es wenig Zusammenarbeit gibt. Und das sind Dinge, wo ich mir manchmal eine Verbesserung wünsche. Aber lassen wir es jetzt dabei einfach mal.
Okay.
Aus dem Nähkästchen geplaudert.
Petra, dann lass uns zum Abschluss aber wirklich nochmal dazu kommen, was es ja in der, woher wir dieses ganze Wissen, was wir jetzt erzählt haben, auch haben. Ne? Mhm. Es ist aus unseren Interviews und wie kriegen wir das denn eigentlich raus? Mhm. Und das haben wir in irgendeiner Folge auch schon mal angesprochen. Mhm. Wir lieben Projektionstechniken, ne? Mhm. Um verborgene Einstellungen, Motive, Wünsche und Gefühle eben von unseren Befragten zu erfassen, die ihnen entweder nicht bewusst sind oder hier ist es ja häufig auch so, nicht direkt äußern wollen. Ja,
ja, ja, genau.
Von können wollen wir hier vielleicht gar nicht so sprechen. Das gilt eher für die Patientinnen, aber die Ärzte wollen es häufig ja einfach nicht.
Genau.
Ne? Und da ist es entscheidend, dass man jetzt die für das Thema geeignete Projektionstechnik, die wir uns vielleicht schon rausgesucht haben dafür, wirklich noch einmal an die Persönlichkeitsmerkmale dieser ganz konkreten Facharztgruppe anpassen. Ne? Mhm. Also so das Partyspiel eignet sich für ganz viele Zielgruppen, aber bei zum Beispiel Rheumatologen habe ich den Rheumatologen nicht in die Party gesetzt. Er hat sie nicht selbst organisiert, sondern wir haben dem Rheumatologen eine teilnehmende Beobachterrolle gegeben, von der er das Partygeschehen analytisch aus der Gästerolle heraus beschreiben konnte. Genau. Er brauchte eine Distanz, um sich überhaupt darauf einlassen zu können.
So wie er eben seine Puzzleteilchen zusammensetzt.
Genau.
Ja? Und wenn er das wiederfindet, dann kann er auch sich dem Ganzen so wieder nähern. Ja? Ich muss jetzt direkt mal an eine Kardiologenstudie denken. Ja? Da habe ich die Analogie einer Rockband verwendet. Ja? Und dabei hat sich dann letztendlich bestätigt, dass Kardiologen die Bühne einfach lieben. Ja? Und meist tatsächlich die Frontmänner, auch da gibt es weniger Frauen, oder die Leadgitarristen im Team sind. Ne? Und im Gegensatz dazu brauchte es für die Endokrinologen, ja, die ja auch wieder so detektivisch arbeiten, eine ganz breite Auswahl, in diesem Fall ein ganzes klassisches Orchester, um sich überhaupt identifizieren zu können.
Mhm. Ja, super, Petra. Fazit für heute, machen wir Schluss. Drei Fachrichtungen, drei Perspektiven, ein gemeinsames Ziel. Patientinnen und Patientinnen mit Autoimmunerkrankungen wollen und sollen möglichst früh ganzheitlich und empathisch versorgt werden. Und für uns als Marktforscherinnen heißt das, je besser wir die ärztlichen Denk- und Handlungsmuster verstehen, desto zielgerichter können natürlich Kommunikation, Aufklärung und Versorgung dann auch gestaltet werden.
Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Also leiten Sie diese Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne in der Verwandtschaft und Bekanntschaft weiter. Vielleicht kennen Sie ja selbst auch einen Gastroenterologen, Rheumatologen oder Dermatologen, dem Sie diese Episode empfehlen möchten. Noch ein kurzer Hinweis, organisatorisch zum Housekeeping sozusagen. Wir haben richtig viele Projekte jetzt im Sommer. Der Urlaub steht an, die Ferien stehen an. Das heißt, wir machen eine kurze Sommerpause mit MR&S Talk und sind dann im September wieder für Sie da. Schönen Sommer!
Es verabschieden sich für heute
Petra
und Antje. Und wie immer freuen wir uns über Feedback und Ihre Geschichten aus dem Alltag der Marktforschung. Und auch unsere Kontaktdaten finden Sie natürlich auf unserer Website www.mr-s.com und in den Shownotes.
Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.